Auf eine weiß-blaue Tasse mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder.
Hallo, herzlich willkommen zur weiß-blauen Tasse. Heute mal mit einem echten Superstar. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ich bin ein großer Filmfan und Cineast schon immer gewesen und auch TV-Kind, wie alle, die in den 60ern geboren wurden und in den 70ern erzogen wurden. Und da kommt man an einem Namen in Deutschland nicht vorbei. Deutscher Film ist ja immer so eine Sache, wie erfolgreich er ist. Es gibt immer die gleichen Komödien, aber es gibt ein paar, die sind besonders erfolgreich. Und man darf vielleicht das Wort Diva im positiven Sinn verwenden. Und eine davon ist Veronika Ferres. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die tolle Einladung.
Sehr gerne. Sie sind ja nun eine beeindruckende Schauspielerin. Sagen Sie erstmal, was ist denn gerade das aktuellste Projekt, an dem Sie arbeiten?
Ich bin gerade die ersten zwei Drehtage von meiner dritten Staffel meiner Serie von Warner Brothers, Alpentod, und wir drehen jetzt das dritte Jahr zwei Spielfilme pro Jahr und die drehen wir hintereinander weg, das heißt 40 Drehtage am Stück, 6.15 Uhr abholen, 20 Uhr wieder im Hotel. Das sind normal zwei Arbeitstage, die machen wir in einem und das von montags bis freitags, und ich bin da richtig in meinem Element und freue mich sehr über diese großartige Aufgabe, und es spielt in Bayern an der Grenze zu Österreich. Da schlägt mein Herz natürlich doppelt so hoch.
Das ist sehr schön. Sagen Sie mal, nur so zwischendrin, alle glauben ja, dass das Schauspielerleben so ein schönes Leben sei und da muss man nicht viel tun, ein paar Texte aufsagen. Das hört sich aber auch noch ziemlich harte Arbeit an.
Also wenn ich 40 Drehtage habe, dann brauche ich mindestens 20 Drehtage Vollzeit als Vorbereitung. Und ob das ist Recherche, das Drehbuch in- und auswendig können, Text lernen, Figurenanalyse. Ich arbeite auch jede Rolle mit einer Schauspielcoach. Das ist mir ganz wichtig, immer noch mal richtig auseinandergenommen zu werden und alles in Frage zu stellen. Und es ist also nicht so, dass man morgens um 9 Uhr geweckt wird mit einem Palmwedel und dann an einer Ananasscheibe und einem Kiwi-Drink nippt und dann mal kurz vor die Kamera hüpft und dann wieder irgendwann nach Hause gehen darf, sondern das ist eigentlich wie ein Hochleistungssportler. Man geht in die Arena und mit dem ersten Drehtag beginnt wie in einem Boxkampf die erste Runde und mit dem letzten Drehtag hört die letzte Runde auf.
Das hört sich spannend an, aber man ist ja froh, dass man beschäftigt ist. Es gibt ja, also von den Berufen her, gibt ja viele, die wollen Schauspieler, Schauspielerin werden, aber es sind ja nur wenige, die wirklich erfolgreich sind und davon leben können.
Und das, ich sag's Ihnen, wie es ist, als Frau in meinem Alter so schöne Aufgaben haben zu dürfen. Ich habe dieses Jahr zwei deutsche Kinofilme gedreht, davon eine Verfilmung eines Kinderbuchs, wo ich eine sehr skurrile Lehrerin spiele. Dann habe ich einen großen amerikanischen Kinofilm drehen dürfen in Bukarest unter der Regie von Eduardo Ponti. Ein ganz, ganz tolles Thema. Dann habe ich eine BBC-Serie gedreht, für mich Neuland. Ich entdecke jetzt in meinem Alter auch noch England als Markt. Das war auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung mit großartigen britischen Schauspielern. Das war nochmal ganz anders, als in Amerika zu arbeiten. Und jetzt die dritte Staffel meiner Serie. Was für ein tolles berufliches Jahr.
Ja, also wie gesagt, Sie sind wahnsinnig beschäftigt und auch sehr, sehr erfolgreich. Darum habe ich das ja auch gesagt mit Diva und Schauspielerin.
Ich sehe mich aber nicht als Diva. Mache ich auf Sie einen Eindruck als so eine...
Ich finde den Begriff Diva positiv. Also man kennt ihn ja früher so Diva mit, ich würde es mal übersetzen, die eine übersetzen mit zickig.
Danke.
Aber ich finde Diva einfach mit ein Stück strahlend. Weil jetzt wird ja nun gerade im Medienbereich wahnsinnig viel konsumiert. Also wenn ich mir denke, als wir groß geworden sind, da gab es drei Programme und das Kino, so ungefähr. Ja? Und es haben auch ganz wenig Filme gemacht. Im Dritten gab es kaum Filme, aber es gab ab und zu mal am Samstagabend einen Film oder so. Und wenn ich heute anschaue mit Streamingdiensten, mit Kinofilmen, Fernsehen, es wird ja rauf und runter produziert. Manchmal weiß man gar nicht, wie viele Kommissare es gibt. Damals gab es 2, 3 Kommissare, ja, direkt den Alten und Tatort so ungefähr. Heute gibt es allein beim ZDF, glaube ich, zig Kommissare.
Oder auch beim Tatort gab es früher Götz-George.
Ja, Hans-Jörg Felmi davor.
25.
Genau, und die wechseln auch immer ständig durch. Und einer nach dem anderen ist irgendwie eine gebrochene Person, auch im Vergleich zu früher. Und da ist es dann bedeutet für mich der Begriff Diva Wahrnehmbarkeit, Erkennbarkeit, ein bisschen Strahlen, auch ein bisschen Glanz. Und jetzt ist in Deutschland Glanz ja immer zunächst mal ein bisschen was Geheimliches, Neidisches und Gefährliches. Aber unterm Strich ist es dann schon so, dass die Deutschen ganz froh sind, wenn sie ein paar Persönlichkeiten haben, die da erfolgreich sind. So würde ich das Diva beschreiben.
Und das freut mich sehr.
Sind Sie, glaube ich, im kollektiven Gewissen der Deutschen. Was würden Sie denn heute sagen? Was waren denn Ihre drei besten schauspielerischen Leistungen des Lebens?
Ich glaube, meine Rückkehr, ich war als Debütantin am Bayerischen Staatstheater engagiert und meine Rückkehr in einer Hauptrolle hier am Residenztheater, die Kassette von Karl Sternheim. Und der Intendant war damals Eberhard Witt und Hermann Lause hat meinen Ehemann gespielt. Das war ein Theaterstück seiner Zeit voraus, weil es die Finanzkrise vorausgesehen hat. Und ich war damals hochschwanger mit meiner wunderbaren Tochter Lilly und keiner hat's gemerkt. Und ich musste immer so 200 Mal ganz schnell Seilchen springen und habe immer nur gesagt, Lilly, bleib schön drin, bleib schön drin. Ich habe das gemacht bis zum 5.5. Monat und dann bin ich zum Intendant gegangen und habe gesagt, jetzt kann ich es nicht mehr verstecken. Und er war sehr traurig, weil es eins der bestverkauftesten Vorstellungen war. Ich glaube, das war auf der Bühne ein Durchbruch, woraufhin mich Jürgen Flimm gesehen hat, nach Salzburg engagiert hat. Und ja, der Jedermann in der Neuinszenierung wurde ja dann auch Geschichte. Das war für mich ein ganz wichtiger Meilenstein. Und schauspielerisch sicher nach vielen kleinen Rollen bei Edgar Reitz, die zweite Heimat, in einem Tatort mit Götz George, in Kinofilmen. Aber meine erste große Rolle war in Stonk mit einem erstklassigen deutschen Ensemble. Und dieser Film wurde dann Oscar und Golden Globe nominiert. Und seitdem habe ich drüben ein Netzwerk mir aufbauen können, das mir heute noch zugute kommt.
Und Nummer drei?
Die Frau von Checkpoint Charlie.
Okay.
Weil es die Ungerechtigkeit und die Willkür der Menschen beschreibt, die in politischen Positionen ihren moralischen Kompass verlieren und die Macht über allem steht. Und wir haben damals zum Beispiel im Frauengefängnis in Hoheneck gedreht, wo ich sehr viel Recherche auch gemacht habe. Und in diesen Originalräumen zu sein, mit dem Wissen, was da passiert ist an Frauen, die regimekritisch waren, die für Demokratie, für Freiheit, Gleichheit und für auch christliche Werte sich eingesetzt haben. Das hat mich sehr, sehr berührt und mir auch sehr gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir aus der Geschichte lernen müssen. Und ich glaube, das war im Charakterfach, nach vielen, vielen erfolgreichen Komödien, mein Durchbruch im Charakterfach.
Eine Zwischenfrage noch. Also man hört ja immer, dass viele Schauspieler das Theater so besonders schätzen. Ja? Jetzt gebe ich zu, dass ich nicht so oft ins Theater gegangen bin. Wie gesagt, ich hing immer mehr am Fernseher oder dann später an irgendwelchen anderen Bildschirmen. Das Erste, was ich mir schwer vorstelle, ist, du musst ja wirklich den Text das Ganze können. Also als Filmschauspieler oder als TV-Schauspieler wahrscheinlich noch stärker, musst du immer am nächsten Tag deine Rollen kennen oder wahrscheinlich auswendig kennen. Ist das eine echte Herausforderung mit dem Text lernen, dass man den wirklich ganz genau kann? Also ich stelle mir das vor, anderthalb Stunden Text zu können, das ist schon, ich meine, ich rede auch sehr viel, aber komplett frei sozusagen.
Da möchte ich Ihnen aber auch mal ein Kompliment machen. Ich finde, dass Sie Entertainer-Qualitäten haben, wenn Sie das Filmfest eröffnen, wenn Sie beim Bayerischen Filmpreis sind, wie Sie, mit welcher Lockerheit Sie Ihre Liebe zu uns Künstlern und Filmemachern darstellen, ist was ganz Besonderes. Und auch, was Sie in Bayern und Deutschland für den deutschen Film tun und auch den Standort hier, das hat schon ganz große Strahlkraft. Aber jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Ist es so schwer, den Text zu lernen beim Theaterschauspieler gegenüber dem Film?
Also beim Theater haben Sie ja den Vorteil, dass Sie über Monate proben. Dass Sie genau wissen,
dass Sie auch immer jeden Tag das Gleiche machen quasi.
Zweiter Akt, dritter Akt. Irgendwann gibt es dann die ganzen Durchläufe. Sie haben eine Soufflöse. Das heißt, man erarbeitet sich den Text mit den Kollegen zusammen und muss trotzdem jeden Tag seine Hausaufgaben machen, sonst funktioniert das nicht. Bei den Film- und Fernseharbeiten ist es sehr viel einsamer. Ich habe ein Erlebnis gehabt, ich habe bei Werner Herzog in seinem letzten fiktionalen Spielfilm eine Hauptrolle spielen dürfen, neben Michael Shannon. Und Werner Herzog ist ein großartiger Cineast, hat ja auch hier in Schwabing den neuen deutschen Film, damals mit Volker Schlöndorff, ja, Alexander Kluge, Wim Wenders, Margarete von Trotta gegründet. Das war übrigens ein Grund, warum ich hier damals nach München gegangen bin. Hier zu studieren an der LMU in München und habe dann tatsächlich als 18-Jährige ein Praktikum in seinem Filmproduktionsbüro machen dürfen. Mich da beworben, habe das bekommen und wusste nicht, dass ich viele Jahre später als Hauptdarstellerin neben Michael Shannon mit ihm in einem amerikanisch-deutschen Kinofilm spielen darf. Werner Herzog hat Folgendes gemacht. Werner Herzog sagt, ich liebe meine Schauspieler, weil ich weiß um die Verletzbarkeit und was es bedeutet, sich mit Emotionen in eine Rolle zu versetzen und vor die Kamera zu stellen. Ich weiß um die tiefe Verletzbarkeit, die jeder hat und sich auch bewahren muss, dass er die Emotionen gut rüberbringen kann. Und deshalb hat er mal gesagt, ich behandle Schauspieler wie Götter. Jetzt habe ich aber auch gehört, dass er Schauspieler testet. Es gibt
unterschiedliche Regisseurphilosophien. Ich habe auch schon gehört von Schauspielern, dass es Regisseure gibt, die sie eher wie, also das Gegenteil behandeln. Ach, ne?
Das gibt's auch. Hatte ich auch.
Also es gibt schon sehr, also
das
sehr
können wir dann beim nächsten Podcast drüber sprechen. Ja. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber er testet auch Schauspieler gern. Und was er mit mir gemacht hat, und ich hatte zum Glück zu Beginn meiner Karriere mal das Erlebnis, ich habe unser Lehrer Dr. Specht geliebt, das zu drehen.
Das kenne ich, ja, fand ich auch sehr schön.
Hab die Pralinen-essende Anita Kuhfald, schwerst verliebt in ihren Lehrer, die Sekretärin, die ihn aber nie abkriegt und im Vorzimmer immer mit anschauen muss, wie eine nach der anderen reingeht.
Ich habe noch nie so einen Lehrer gehabt. Also jeder wollte ja so einen Lehrer wie Dr. Specht haben, Robert Adson, aber hatten ihn nie so richtig bekommen, ehrlicherweise. Ja.
Und da habe ich mal Folgendes erlebt und wir hatten ja da immer 12 Folgen, die wir gedreht haben und dann hatten wir plötzlich schlechtes Wetter und dann kommt der Regisseur und sagt, du, wir drehen jetzt die Schlussszene von Folge 7, das sind 4 Seiten Text für dich, hast du doch vorbereitet, oder? Und ich so, ja, ja, da war Mittagspause dazwischen und ich habe Blut und Wasser geschwitzt, ich habe das geschafft und habe ich mir geschworen, nie wieder. Das heißt, ich gehe jetzt auch in einen großen Dreh wie gerade und lerne alles an. Wenn es stürmt und schneit und regnet. Und
man muss
oder
springen quasi in eine Szene.
Das in ist ja, in was eine andere Situation oder Zuschauer die Gondel funktioniert ja, nicht, ja, ja, dann kommt ja der Regisseur oder der Produzent.
Man wird die Schlussszene zuerst gedreht und dann gibt es erst die anderen. Das wissen die meisten Zuschauer ja nicht so sehr, wie das beim Film zum Teil abläuft, dass das völlig zusammengestückelt manchmal wird und nicht, wie man sich den Film so vorstellt. Jetzt machen wir Szene 1, Minute 1 bis ja, 90 oder sowas.
Genau. Ja. Und Herzog hat mich da getestet am dritten Drehtag und da guckt er so in den Himmel. Und dann guckt er so in den Himmel und sagt, wow, der Himmel ist so schön blau. Wir sollten doch jetzt deinen Schlussmonolog mit Michael Shannon drehen, oder Veronika? Und ich so, ja, gerne, Werner. Und ich konnte ihn. Und ich habe, das war für mich wie eine Befreiung. Er hat das bewundert, mit welcher Gelassenheit ich da reingegangen bin. Es war eine wahnsinnig schwierige Szene, natürlich auf Englisch, sehr emotional. Michael Shannon war mein Kidnapper, ich das Entführungsopfer. Und das ging wie geschmiert. Und seitdem hat er mich auf Händen getragen und tut es bis heute.
Sehr schön. Was mir auffällt, also Sie betonen ja, wie ich finde, zu Recht, viele Charakterrollen. Aber sagen wir mal, der Starkult, der kommt ja eher über das Komödiantische, ja.
Sie
und sind wir auch ganz ehrlich, ich habe Sie ja damals auch gesehen und wie viele andere junge, politisch extrem korrekt veranlagte junge Männer fand man natürlich auch neben der schauspielerischen Leistung die Ästhetik der Wahrnehmung sehr schön. Also Sie haben ja auch sehr weibliche Rollen immer gespielt und waren ja bei Stonk oder bei anderen oder dann Rossini oder das Superweib, was weiß ich, es war ja eine bestimmte Rolle, die auch sehr stark Dietl mit festgelegt hat. Ja. Ein ganz großer Mann.
Dem kann man sagen, ich sehr, sehr viel zu verdanken habe.
Dem wir alle zu verdanken haben. Der hat auch hier für Bayern viel getan, in vielen Geschichten. Hat sie das da, also ich meine, stört sie das? Weil es gibt ja manche, die lehnen das ab, drüber zu reden. Ich meine, es waren tolle Filme. Man stonkt ganz besonders, wenn man das sagen darf, ja. Stört sie das manchmal da, dass dann einige gibt, die sagen, ja, darüber musst du auch mal reden und das ist doch die Hauptfächer oder sagt man, ja, das war halt damals, um hochzukommen oder so?
Nein, war es nicht. Ich habe mich immer geschützt gefühlt durch die Geschichte. Und es gab die Szene, dass Konrad Kujau seine Geliebte Also das, er hat ja ein Ölbild gemalt von Eva Braun.
Diese Szene, wo er sie praktisch Modell gestanden
genau.
haben.
Genau. Ja, ja. Und das war für mich gar keine Frage. Das stand im Drehbuch. Das war original so. Der Film Stonk ist ja wirklich nach wahren Begebenheiten über die Veröffentlichung der gefälschten Hitler-Tagebücher von Konrad Kujau, die der Stern damals veröffentlicht hatte, entstanden.
Wir erinnern uns alle, jedenfalls die Älteren, was das für ein Riesenskandal damals
Unfassbar.
War.
Unfassbar.
Und deswegen war der Film ja auch so beeindruckend, auch mit einem großartigen Götz-George, Unfassbar. Muss man sagen. Ja. Und vielen anderen Schauspielern. Also waren alle ja. großartig, fand ich.
Und es stand für mich nie in Frage, dann zu sagen, gegen die Wirklichkeit, was passiert ist, steht jetzt da die Geliebte von Konrad Kujau im Bikini und er malt sie im Bikini. Nein, so war es nicht. Und ich wusste, das wird nicht leicht. Und ich sage Ihnen, es gibt nichts Unerotischeres und nichts Stressigeres als Liebesszenen oder Nacktszenen. Wir sind auch heute in einer anderen Zeit, wo es viel weniger stattfindet, in manchen Formaten doch noch sehr oder wieder am Kommen ist. Aber die Rechte der Frauen und der Schutz ist viel höher, obwohl ich sagen muss, dass ich bei allen diesen Situationen, ob es mit Jean-Hugues Anglade in Kein Himmel über Afrika war, bei Dominik Graf in Dr. Knock, was wir hier in Bayern gedreht haben, ich habe mich immer sehr beschützt gefühlt. Und es gab nie einen Moment, wo ich nicht hätte sagen können, ich fühle mich gerade unwohl, können wir mal kurz anhalten. Sondern ich war sehr gut aufgehoben. Und das hat mir die Freiheit auch gegeben, in dem Moment mich zurückzunehmen, mich nicht mehr zu sehen, sondern zu sagen, ich bin jetzt die Geliebte von Konrad Kujau und die hat das damals gemacht. Es wäre lächerlich gewesen, das anders zu erzählen. Und natürlich habe ich damit riesig was ausgelöst. Was habe ich damals gesagt? Es gab damals eine Riesenpremiere in Solingen, meiner Heimatstadt. Ich bin ja strengstens katholisch aufgewachsen. Und natürlich kam der Pfarrer und sagte, jetzt musst du aber mehr beichten. Und dann habe ich mich frech auf die Bühne gestellt und habe gesagt, wisst ihr, soll es mir doch so geschehen wie Hildegard Knef. Die hat das Gleiche gemacht in ihrem ersten Film. Ich bin eine absolute Anfängerin. Ich habe ein Casting gehabt, das anstrengend und schwierig war. Und ich hatte viele andere, die diese Rolle hätten spielen wollen. Ich habe diese Rolle bekommen und entscheidet ihr, ob ich es gut gemacht habe oder nicht. Aber bewertet mich nicht an dieser Szene, sondern an meinem Können. Und diesen Weg gehe ich bis heute und er ist für mich der richtige.
Und nochmal zu Dietl zurück, es war ja die prägende Zeit, Sie haben ja auch Kontakte zu ihm gehabt, die über das Filmische dann ein bisschen hinausgegangen sind. Und was war der Dietl für einen Mann und wie hat er Sie geprägt? Was war das Besondere, außer dass er, glaube ich, Kettenraucher war und einfach ja. ein aus heutiger Sicht würde man sagen, cooler Typ, aber was war das, um das auch zu verstehen, was in der Zeit alles entstanden ist um ihn und mit ihm?
Viele haben das Genie nicht verstanden. Er hat ein einzigartiges Talent vom lieben Gott bekommen, die Menschen zu beobachten, das zu konzentrieren und umzuwandeln durchs Schreiben, was er ja dann auch in Zusammenarbeit mit Patrick Süskind getan hat bei Rossini. Er hat die Menschen porträtiert in einer liebevollen Art und Weise und sie trotzdem demaskiert. So dass er uns die Chance gegeben hat, hinter unsere eigenen Kulissen, hinter unsere eigenen Gefühle zu schauen. Und deshalb hat er so einen unglaublichen Erfolg gehabt. Und auch Stonk zu erzählen, ein hochgesellschaftskritischer Film über eine Falschmeldung in der Nation, die etwas Falsches bewirkt hat, weil plötzlich alle dachten, jetzt kann man diesen Menschenvernichter auch das Menschliche in ihm sehen. In Hitlers Tagebuchaufzeichnungen. Das ist ja hochkritisch, wie eine Gesellschaft auf so etwas reagiert. Das so umzusetzen, mit diesem Witz, mit dieser Schlauheit und diesem hohen Unterhaltungsfaktor Komödie, ist einzigartig gewesen. Ich habe von ihm gelernt. Er hat immer gesagt, am Anfang, ich kam ja vom Theater. Ich wollte ja nur Theater spielen. Und plötzlich habe ich ein Casting und habe eine Hauptrolle in einem Oscar- und Golden Globe-nominierten Film. Ich war ja vollkommen überfordert mit allem und musste plötzlich auf einer Bühne mich bewegen, deren Regeln ich nicht kannte. Öffentlichkeit, beobachtet werden und so weiter und so fort. Und da gab es auch viele Momente, wo ich einsam war oder traurig oder nicht wusste, wie verhalte ich mich. Und auch Zurückweisungen erlebt habe, natürlich auch Neid. Und er hat immer gesagt, Qualität setzt sich auf Dauer durch. Egal, was dir im Leben passiert. Und auch vor dir wird die Sinuskurve des Lebens nicht Halt machen. Auch bei dir wird es nach unten gehen und wieder nach oben. Und immer denke ich daran, an diesen Satz, und der ist bis heute für mich ein Leitfaden. Ich gebe nie auf, weil da ist so viel Schönes drin an Kreativität in meiner Seele, in dem, was ich zu erzählen habe. Da ist so viel Reichtum, dass egal wie kalt der Wind von vorne bläst, ich gehe meinen Weg weiter und er ist der richtige.
Er hört sich sehr schön an. Damals, als Sie dann sozusagen auf die größere Bühne getreten haben. Mein Stunk ist ja auch klar. Man gibt ja die Zunge, die immer sagen, der deutsche Film ist in Deutschland immer sehr populär, auch weil er gut gefördert wird. International wird es erstmal schwieriger. Und die einzigen Themen, die international ziehen, sind in erster Linie erstmal die Nazi-Geschichten. Oder vielleicht auch DDR-Geschichten, wie man damals eben gesehen hat mit dem Das Leben der Sandern. Stimmt es erstens einmal so in der Wahrnehmung, wie Deutsche wahrgenommen werden? Und dann hat mal eine ähnlich große Diva, die Elke Sommer, gesagt, naja, also in Amerika winnen mag man eher die deutschen Frauen, also als Schauspielerinnen so, auch ein bisschen der Typ, den wir erleben. Und die Männer haben sowieso schwer, weil denen unterstellt man sowieso, die seien im Zweifelsfall noch die alte Garde. Ist das so ein bisschen noch bei den Amerikanern noch als Idee, hängt es noch immer nach oder war das zumindest früher so?
Ich glaube, ich habe da so jetzt nie drüber nachgedacht, aber ich muss Ihnen recht geben. Schauen Sie sich Christoph Waltz, mit dem ich in Kontakt bin, schauen Sie sich seinen Durchbruch an. Großartiger Schauspieler mit Mitte, Ende 50 seinen Durchbruch gemacht in den Glorious Bastards. Aber er hat einen Nazi-Offizier gespielt. Ja, also Sie haben da schon recht. Bei den Frauen jetzt, Sandra Hüller, sehe ich Franka Potente, die wunderbaren Rollen, die ich drüben spielen darf, haben viel nicht damit zu tun, sondern sie sagen, wir wollen die europäische Tiefe und es ist ja auch drüben so. Ich sage wöchentlich Brot, Castings zu machen. Das machen ja viele hier in Deutschland nicht mehr, die Stars sind. Du musst dich ja wirklich seelisch aussetzen. Du trittst vor eine Kamera, das läuft heute alles mit
E-Castings. Sie werden jetzt auch nicht nur einfach gebucht, weil jeder sagt, Mensch, die Ferris, die kennen wir doch, die nehmen wir, sondern die setzen sich gerade für die internationalen Produktionen. Es wird sicher welche in Deutschland geben, wo das läuft.
Kein internationaler Film. Mit Eduardo Ponti hatte ich das große Glück, waren es Live-Castings. Da hat der mich einberufen, da wurden die Szenen, drei Szenen.
Was ist der Unterschied zum Live-Casting, was ist das andere?
Du bist mit dem Regisseur in einem Raum und er arbeitet direkt mit dir. Und dein E-Casting?
Das ist ein Live-Casting.
Das ist ein Live-Casting.
E-Casting ist, die sitzen am Bildschirm und du musst das...
E-Casting ist, du kriegst einen Text und eine Szene und dann baust du dein Handy oder iPad auf. Ich habe da hinten einen Kleber dran, das klebe ich an die Wand und dann drücke ich auf Start und entweder liest mir jemand die andere Rolle rein oder ich nehme sie vorher auf und spiele sie von einem Tonband ab und spiele dann die Rolle und filme mich quasi selber. Früher bin ich manchmal in ein Castingstudio gegangen, macht man gar nicht mehr, sondern macht das wirklich mit dem Handy. Und dann schickt man diese Szene dahin und dann gucken die Casting Directors, man sagt nicht Casting Agent, sondern Casting Directors, Direktoren, die gucken sich das an und machen dann eine Vorauswahl und nur die am besten passen, kommen zu Regie und Auftraggeber. Und wenn man Glück hat, bekommt man einen Recall. Das heißt, du kommst in die nächste Casting runter.
Wie bei DSDS, der Recall dann. Genau. Wie bei DSDS. Nur, dass man nicht so blöd kommentiert bei dem Zweifel, sondern entweder kriegt man einen Recall oder man kriegt keinen.
Und dann kriegt man neue Szenen oder nochmal die gleiche.
Wird man da direkt angefragt oder ist das
alles über Agenturen.
Ein anderer Agent, eine Agentur, die Sie, ja. bei der Sie sind?
Ich habe eine englische Agentur, meine deutsche, die Pamela Fischer, die sensationell ist in Berlin. Und dann bin ich bei CAA noch in Los Angeles, eine der besten Agenturen der Welt. Und da bekomme ich dann eine E-Mail mit den Texten, Kurzbeschreibung der Rolle. Da muss man ein NDA unterschreiben. Meistens ist das hoch top secret, weil das sind tolle Projekte. Dann lerne ich das, nehme ich es auf, schicke es hin. Und ja, wenn im Jahr zwei Projekte klappen, ist das sensationell. Dann spiele ich in zwei tollen Produktionen mit. Aber man muss auch mit der Ablehnung umgehen können. Und das hat auch was mit Mut zu tun.
Verstehe.
Und ich glaube, dass ich relativ furchtlos bin.
Den Eindruck machen Sie. Ist es dann so, wenn man diese Angebote bekommt und so weiter, wie sucht man sich das aus? Also was fasziniert Sie? Also die Rolle gefällt mir. Wie stellen Sie sich das dann vor? Und weil Sie vorhin gesagt haben, in Ihrem Alter sei das schwieriger oder in einem Alter gibt es tatsächlich diese... Ja, warum soll das für Frauen anders sein als für Männer?
Weil es für Frauen weniger Rollen gibt.
Ja, aber das Leben besteht aus Mann und Frau in unterschiedlichen Lebensphasen.
Sie ändern es ja durch vieles.
Also ich sehe gerade im Moment, sehe ich zum Beispiel eine großartige Helen Mirren bei Mobland und anderswo.
Ja.
Also die läuft ja zu neuester Form auf. In einer Rolle, die ja, gut, ich gebe zu, es ist nicht die sympathischste Rolle zum Beispiel, ja, aber es ist eine tolle Rolle
zum
Beispiel.
Ja, mit Pierce Brosnan habe ich ja gedreht.
Ja, genau, ja.
Vor zwei Jahren.
Ja, ja. Aber warum ist das so? Ist das tatsächlich, dass das so wenig Rollen gibt oder wird es dann nur mit jungen Frauen? Oder ich finde da einen ganzen Zugang, weil ich ja in allen Filmen immer wieder sehe, dass es doch alle Altersfragen gibt, auch für die Zuschauer.
Das sind die absoluten Ausnahmen, aber... Vor, ich sage mal frech, vor 7 Jahren, so wäre das so nicht möglich gewesen, ganz sicher. Nicole Kidman ist so alt wie ich, Sandra Bullock genauso alt wie ich, Laura Dern, um nur einige zu nennen, Helen Mirren, eine andere, nochmal etwas reifer, das sind schon Vorreiterinnen, die für uns Frauen in diesem Alter sehr, sehr viel erreicht haben.
Wenn wir nochmal zu dem Amerika zurückgehen, was ist der Unterschied zwischen dem amerikanischen Film und dem deutschen? Also warum ist der amerikanische nicht immer, aber manchmal scheinbar erfolgreicher als der deutsche? Was haben die Amerikaner? Haben die eine andere Philosophie drauf? Oder sind wir vielleicht genauso gut? Weil es gibt ja auch tolle deutsche Filme. Aber beim deutschen Film, es geht immer nur bestimmte Dinge, finde ich. Es geht immer nur bestimmte Dinge, ja?
Für mich, das A und O ist die Bibel, ist das Drehbuch. Und natürlich hat man im englischsprachigen Raum einfach eine größere Auswahl an DrehbuchautorInnen. Ob über England oder Amerika.
Also die internationalen Drehbücher sind einfach besser. Die Budgets wahrscheinlich größer.
Oft.
Die Filmförderung ist da besser, oder? Oder?
Mittlerweile hat sich da auch einiges geändert, deshalb kommen die ja jetzt so gern hier hin. Aber ich glaube, dass wir haben hervorragende DrehbuchautorInnen hier in Deutschland. Aber die Auswahl ist natürlich durch die Größe Amerikas und der englischsprachigen Länder sehr, sehr viel größer. Und ich glaube, dass dadurch oft noch mal eine andere Qualität entsteht.
Kann es auch sein, dass wir das immer zu ernst nehmen? Also mir fällt es ja auch immer auf bei den Filmfesten und so. Die Filme, die immer prämiert werden, sind wahnsinnig, wirklich wahnsinnig wertvoll und wahnsinnig durchdacht, aber auch manchmal furchtbar langweilig. Also da wird ein wichtiges Anliegen erzählt und es wird dann auch entsprechend dokumentiert und so. Und alle klopfen sich auf die Schulter mit einem sehr hohen Anspruch. Und der ist auch gut so. Jetzt sage ich mal so, als Kinofan, der auch nicht voll doof ist, ja, ich werde eigentlich immer einfach nur ganz gern unterhalten. Also zunächst mal, ich muss jetzt immer das größte gesellschaftliche Anliegen dann immer spüren. Und da habe ich immer das Gefühl, dass wir uns dann manchmal auch ein bisschen, vielleicht ist das Wort verkopft richtig an der Stelle, das können wir ganz gut, aber Komödien, dann ging es mal eine Zeit lang, da gab es mal so eine, aber auch Actionfilme, ja, weiß man nicht, macht man das, muss man das in Deutschland machen. Also das ist immer so mein Eindruck, der da ist, ja, also das, was dann als besonders hochwertig angesehen wird, das darf gar nicht Erfolg sein. Wir hatten hier mal ein Gespräch über den Film und dann haben wir in der Filmförderung einigen gesagt, hör mal zu, wir würden uns auch freuen, wenn ihr Filme produziert, die Blockbuster sind. Dann sagte einer, Herr Ministerpräsident, man kann nicht vorher sehen, was ein Blockbuster ist, sagte Florian Herrmann, unser Filmminister, aber man weiß meistens, was auf keinen Fall einer wird. Und ich finde, es war ein echter Volltreffer. Ja? Und da ist manchmal so mein Gefühl, ein bisschen mehr Leichtigkeit oder mehr probieren oder mehr trauen, bis hin zu der Tatsache, das erlebt meine Mama, wenn es um sie selber geht, dass es den einen oder anderen gibt, den der vorgegangen hat, ja, international tätig, aber was soll denn das und so weiter. Also auch, wissen Sie, so ein bisschen, dass Sie es mit Neid bezichtigt. Das gibt's schon auch, das spürt man schon, gerade in der Film. Ihr lobt euch zwar alle immer ohne Ende.
Aber hintenrum, glaube ich,
also ja, Politik ist ja anders, da lobt sich keiner, weil da beschimpft sich jeder. jeder. Aber beim Film und Künstlern, die loben sich alle. Und das ist so großartig, was für toll. Und dann auf den Gängen des Filmfests gibt es dann die entsprechenden, da gibt es so schöne Pussy-Pussy-Fotos dann nochmal.
Genau, und dann kommt der Dolch hinten raus.
Ja,
genau.
Oder stimmt schon ein bisschen, oder ist der Eindruck völlig falsch?
Ja, nein, Sie haben absolut recht. Ich glaube, dass die Amerikaner viel weniger trennen zwischen E und U. Und wir Deutschen das sehr viel mehr tun und wir uns wichtiger finden, wenn wir eine Betroffenheit auslösen, wenn wir auf Missstände hinweisen, was ja auch wichtig ist. Aber das ist auch vor allem, finde ich, eine Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Sender, die einen Bildungsauftrag haben, um die Menschen hinzuweisen, um sie zu erziehen, um sie zu lehren. Und ich finde, beim Film ist es keine Sünde, wenn man unterhält. Es gibt zum Beispiel einen Freund von mir, der hat gestern Premiere gehabt, der Marc Rotemund, der schafft es immer, ernste Themen so kommerziell zu erzählen, dass sie auch Blockbuster werden. Und das ist was ganz Seltenes hier.
Ja, das finde ich, könnte mehr sein. Und ich würde plädiere auch sehr für die Stärken unseres Filmstandorts, auch mal ein bisschen größer denken, ein bisschen mehr Mut haben, ein bisschen mehr Schwung reinbringen, die Sachen nicht immer, sich selber nicht ganz so ernst nehmen. Denn wenn, es ist jetzt besser geworden beim Filmfest, das ist mir auch aufgefallen, aber wenn dann immer was, was sich an Film gezeigt hat, keine Ahnung, ein finnischer Film über die Einsamkeit und über die Entwicklung des einzelnen Psychomaten, dann kann es natürlich sein, dass man so nach, und dann über 2 Stunden...
Das lieben Sie, oder?
2 Stunden Einzelgesänge. Dann denke ich mir, ich habe kein Problem mit 3 Stunden Herr der Ringe. Ja? Aber da passiert auch eine Menge. Ja? Aber 3 Stunden Selbstgespräche, das muss nicht immer schlecht sein, sage ich jetzt mal. Ja?
Und ich will mir auch nicht, aber dann ist das Format falsch. Vielleicht ist es dann besser ein Podcast.
Ich will mich als Vollidiot outen. Und ich schätze den Feuilletorteil enorm. Ist ganz, ganz wichtig. Aber ich finde, manchmal würde es nicht schaden, auch ein bisschen Heiterkeit im Leben zu haben. Und deswegen fand ich auch immer bei Ihnen die vielen Komödien, die da waren, da war halt einfach Witz drin, und wo man auch mal so spontan lachen muss und wo man sich auch nicht schämen muss, dass es mal unterhalten kann. Das ist ja so der Punkt, ja. Und deswegen finde ich das bei Ihrer Arbeit auch insgesamt so spannend über die vielen Rollen hinweg. Auch das, man muss sich ernst nehmen, man muss sich aber auch weniger ernst nehmen und das dann so sagen. Frage muss ja kommen. Was waren die 3 tollsten Schauspieler, mit denen Sie je zusammengespielt haben, die Sie sagen, ganz, ganz toll?
Senta Berger. Senta Berger liebe ich. Senta Berger ist verkörpert für mich alles das, was mich jeden Tag anspornt, zu werden. Sie ist für mich ein absolutes Vorbild. Sie hat Sinnlichkeit, Weisheit, Schönheit, Sanftheit, Verständnis, Kraft, Power. Und
wir müssen ja sagen, dass der Podcast läuft, damit sie das auch entsprechend klicken kann, weil das Lob ist ja grandios. Die anderen beiden?
Und sie hat mir unfassbar geholfen bei den Proben vom Jedermann. Dann hat sie irgendwann gesagt, Veronika, du hast so eine große neue Aufgabe. Seit 93 Jahren die erste Inszenierung. Veronika, die Neuinszenierung, das war ja immer von Friedel gleich inszeniert. Sie hat gesagt, das ist so ein Risiko, das kann so schief gehen. Du musst dich total stärken, du musst die Verletzbarkeit auf der Bühne behalten. Und du
das ist aber überhaupt kein Druck machen, oder?
Das war aber gut. Das war
seit
aber gut.
93 Jahren, Veronika, das wird jetzt aber schwer.
Aber das war so gut, das war so klug, weil sie hat mir geholfen, dass ich einfach so perfekt vorbereitet war. Und dann hat sie gesagt, du musst mit einer Freundin auf dem Feld gehen. Geh nach Norden von München und du stellst dich an das eine Ende vom Feld. Und kilometerweit weg ist die Freundin. Und dann sprichst du den ganzen Text zu ihr. So laut musst du den 10-mal am Tag machen, um dann, das ist eine Kraftanstrengung fürs Zwerchfell, um diesen Domplatz von, ich weiß nicht, knapp 3000 Menschen zu beherrschen. Und es war ja damals so, dass wir am Anfang gar keine Mikroports hatten, gar keine Verstärkung und erst das später dann diskutiert wurde. Und damit hat sie mir wahnsinnig geholfen und die hat gesagt, das ist nicht feines Spielen vor der Filmkamera, sondern du musst Gestik, Mimik, körperlich alles geben. Das war so, dass ich pro Vorstellung immer 3 Pfund Gewicht verloren habe, Peter Simonischek 5. Weil das in dieser Hitze
und
so einer Kraftanstrengung
war. Wo war das Feld hier bei München? Wo war das?
Das war in Erding.
In Erding, sehr schön. Und die anderen beiden, muss ich sagen, oder auch männliche Schauspieler, sagen wir, Wahnsinn, waren der tollsten oder so, oder waren es besonders beeindruckend oder schön, dass ich mit dem spielen konnte?
Martin Benrath, der auch mein Lehrer war, den kennen viele nicht mehr, meines Vaters Pferde, Star vom Residenztheater München hier, früher von den Kammerspielen, dem habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Und wer mich sehr, sehr, sehr beeindruckt hat von seiner Art und Lockerheit, seiner Vorbereitung, seiner Gelassenheit, war die zweimonatige Zusammenarbeit mit Pierce Brosnan. Das war...
Den habe ich auch mal kennen dürfen, sehr nett. Wir waren mal im Set dabei, hier als in Bayern gedreht wurde. Also gar nicht überheblich oder sowas.
Überhaupt nicht. Und
Richard Gere übrigens auch nicht. Der hat letztens hier in Bayern gedreht, den habe ich getroffen. Fand ich sehr, sehr nett. Man weiß ja beim Schauspieler, wenn man mit dem redet, immer nie so ganz genau, ob man dann einen Film, den man selber gut fand, ansprechen darf, weil der den vielleicht ganz schlimm fand, ja? Weil er sich dafür schämt oder sowas. Und da habe ich ihm einen Film erzählt, da war er dann ganz beeindruckt, weil den fand er auch gut, den kannte aber nicht jeder. Ich habe mir gedacht, ich spreche ihn jetzt nicht auf Pretty Woman an, ja? Ich bin nach einem anderen Film, der leicht so leichter Horrorfilm gewesen ist, den ich sehr gut fand von ihm, angesprochen. War auch sehr, sehr nett. Gibt's auch jemanden, wo Sie sagen, mit dem nie wieder?
Ja, da gibt's einen auch sehr namhaften, den ich aber jetzt hier nicht erwähne. Aber ich sage Ihnen, manchmal ist es so, dass die Vorstellung, die man von einem berühmten Menschen hat, die Vorstellung ist größer als die wirkliche Begegnung. Und das war in dem Fall sehr enttäuschend.
Ja, das ist...
Aber ich mache hier kein Bashing.
Schade, es hätte mich jetzt interessiert oder sowas, aber es ist okay natürlich, weil es gibt ja auch manche Leute, es geht ein bisschen dazu, wie duftet jemand, wenn man näher mit dem, zum Beispiel, wie ist er drauf in der Früh, wie ist er am Abend drauf, wie verhält er sich auch zu anderen Leuten zum Beispiel, ob arrogant
ganz
oder
wichtig.
Nicht.
Ja, ich finde es so wichtig, wo man den Charakter eines Menschen erkennt, wie verhält sich jemand zu Menschen zum Beispiel in einem Restaurant, zu Kellnern, zu Menschen, die in keiner Abhängigkeit zu jemandem stehen oder nicht in einer Hierarchie.
Ja, oder machen wir auch, wenn sie in der Hierarchie stehen, ja, wie sie halt Chefs sind, wie sie zu denen sind und so. Das finde ich schon. Was ist jetzt so ihr Plan noch? Was ist jetzt so ihr Plan? Also nächstes Jahr Oscar oder was ist jetzt der, was ist jetzt der Plan und der Wunsch, den man noch so zum Schluss sagen kann?
Nachdem Sie mir ja schon diesen wunderbaren Preis verliehen haben, was mir eine unglaubliche Freude war.
Den Preis des Ministerpräsidenten, war mir auch eine Freude.
Letzten Montag habe ich den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen bekommen. Das war auch sehr bewegend, die Worte. Das war mir alles gar nicht so bewusst. Aber noch bewegender waren die 14, 15 anderen Menschen, die ich da kennengelernt habe, die geehrt wurden. Das war sehr, sehr beeindruckend, die Lebenswege. Mein Plan ist, jeden Tag zu genießen, jeden Tag dankbar zu sein, dass ich hier sein darf und jeden Tag ein Stückchen besser zu werden, als ich gestern war.
Ich glaube, das ist ein gutes Motto für alle. Jeden Tag genießen, dankbar sein und ein bisschen besser werden. Das nehme ich mir jetzt auch mal zu Herzen. Ich bedanke mich und wünsche weiter ganz viel Erfolg.
Es war mir eine ganz große Freude. Vielen, vielen Dank.
Das war Auf eine weiß-blaue Tasse, der Podcast der Bayerischen Staatsregierung.